So, jetzt könnt ihr es euch bequem machen, euch am Bauch und den Beinen durchhängen lassen, nicht im Geist, weil jetzt kommt die Predigt. Vater, wir beten, dass du dein Wort segnest. Herr, wir wollen dir vor dieser Predigt auch zuallererst Danke sagen, dass du uns wirklich lieb hast. Danke, dass du uns gewollt hast von Ewigkeit her. Vater, dass wir auf deinem Herzen waren, als es uns noch überhaupt nicht gab. Danke, dass deine Liebe darin ihren Ausdruck findet, dass du bereit warst zu sterben, bevor es einen einzigen Menschen gab. Die Bibel sagt, dass du das Lamm Gottes bist, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Herr, darin sehen wir, dass du auch unseren freien Willen respektierst, die freie Entscheidung, die wir im Paradies getroffen haben, gegen dich. Und du hast sie einkalkuliert und du hast den Weg der Erlösung schon lange vorher geschaffen. Vater, daran erkennen wir, wie sehr du uns liebst und wie sehr dir daran liegt, uns auf eine Weise zu begegnen, die dich ehrt und die uns die Wahl lässt, zu dir Ja oder Nein zu sagen. Herr, danke, dass das dein größtes Verlangen ist, dass wir als deine Kinder zu dir kommen. Als deine Kinder in die Position, in den Ort kommen, wo du uns segnen kannst, überfließend, überströmend, über die Maßen. Danke, dass wir in deinen Augen nicht Arbeiter sind, dass wir in deinen Augen nicht Mitarbeiter sind, die du nur geschaffen hast, um diese Welt zu retten, denn du rettest diese Welt absolut und ohne uns, Vater. Herr, aber du hast uns geschaffen als dein Gegenüber, als Menschen, als Kinder, die dir begegnen dürfen, als deine Kinder. Du hast es geschaffen, Vater, und es ist das größte Geheimnis, als deine Braut, in die du deine ganze Liebe hineinlegen kannst. Jesus, und wie Rainer gebeten hat, wir haben fast null Offenbarung, Herzensoffenbarung über deine Liebe, über deine Heiligkeit, über deine Größe. Und ich bete, dass du dich jetzt auch in diesem Moment, in diesem Raum, in den Herzen aller Anwesenden offenbar machst. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst. Mit Liebe, aber auch mit Heiligkeit, mit Ehrfurcht. Vater, wir brauchen Offenbarung und kein Prediger, keine Musik, keine Abkündigung, nichts kann das stagen, künstlich erzeugen oder machen. Wir beten, Herr, dass du dich auch in unseren Tagen, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde neu in den Herzen von uns allen manifestierst, als der große, gütige, erbarmende, freundliche, aber auch heilige und verzehrende Gott. Wir brauchen eine neue Offenbarung von dir, Vater, eine Herzensoffenbarung. Wir wollen neu lernen, dir zu begegnen, in Ehrfurcht, Vater, aber auch in Freude, in großer Freude. Und so bete ich, dass du dein Wort segnest, Herr, dass du auch hilfst, dass sich kein Herz verschließt, dass wir keine Mauern und Brücken hochfahren, Herr, denn du wirst heute Korrektur sprechen, du wirst tief in unser Herz schneiden, aber du wirst es mit Liebe tun, Vater. Und so segnen wir dein Wort, dass es seinen Weg hat, in Jesu Namen. Amen. Das Thema, das mir Gott heute aufs Herz gelegt hat, ist unserem natürlichen Wesen und auch meinem ganz besonders eher unangenehm. Und wir alle haben die Tendenz, diesem Thema eher auszuweichen oder dieses Thema weiträumig zu umgehen. Hört man in den Staumeldungen immer. Wir bitten Sie, den Stau weiträumig zu umfahren. Und da gibt es dann so eine andere Meldung, wir bitten alle Christen, das Wirken Gottes weiträumig zu umfahren. Ne? Oder wir lassen das, was Gott tun will, oft nur sehr oberflächlich an uns ran. So, wir hören vielleicht noch im Gottesdienst mit steinerner Miene zu, aber wir lassen das nicht an uns ran. Worum es geht, halt, müssen wir erstmal hier anmachen. So. Gehst du eins zurück? Ja. Sprüche 3, 11 bis 12. Mein Sohn und natürlich auch meine Tochter, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater an seinem Sohn oder an seiner Tochter. Es geht um Erziehung, es geht um Zurechtweisung, es geht um Zurechtbringen. Etwas, das Gott an uns tut und von dem Gott auch möchte, dass wir es in bestimmten Bezügen aneinander tun. Es geht schlichtweg um das Thema Erziehung zurechtbringen. Ich möchte einfach vorne dran stellen, ich selber bin diesem Thema immer sehr gerne ausgewichen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich komme aus einer christlichen Richtung, in der dieses Thema immer mit einem Gefühl von Verdammnis, Richten und äußerlicher Gesetzlichkeit behandelt wurde. Ja, das ist sehr, sehr schlecht. Und viele von uns haben das vielleicht als Christen auch so erlebt. Das Thema Erziehung und Zucht, immer nur der erhobene Zeigefinger, immer nur die Drohungen, aber keine Liebe dahinter. Und was wir dann machen ist, wir haben als Menschen so diese phänomenale Fähigkeit, dass wir immer das Kind mit dem Bade ausschütten. Kennt ihr das? So, es ist dann alles nichts. Wir tun dann gleich ein ganzes Thema komplett abservieren. Ich habe das oft genug erlebt, in mir selber auch diese Tendenzen. Und ich sehe es, jetzt bin mehr als 23 Jahre Christ und sehe da immer wieder auch diese Tendenz bei vielen Christen. Wenn es etwas unangenehm ist, dann schütten wir das Kind mit dem Bade aus. Wenn jemand einen Fehler macht, dann war alles falsch. Wir erleben das oft im Umgang auch mit den Geistesgaben. Nur weil es ein paar Spinner in der charismatischen Bewegung gibt, gibt es ganze Kirchen und Gemeinden und Verbände, die sagen, das ist nichts für uns. Und das ist Unsinn. Und genauso ist es mit dem Thema Zucht, Ermahnung und Zurechtweisung. Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, nur weil ein paar das Thema falsch anpacken, dürfen wir nicht sagen, ja, das ist nichts für uns. Wir leben im Neuen Testament, wir leben in der völligen Freiheit. Das ist Altes Testament. Dann stehen wir am Schluss mit ganz leeren Händen da. Und es ist richtig, wenn Zurechtweisung und Erziehung ohne bedingungslose Liebe einhergeht, die dahinter steht, werden die Früchte gesetzliche, verängstigte und wenig attraktive Persönlichkeiten sein. Und das ist nicht Gottes Wille. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir uns diesem Thema zuwenden, auch heute Abend, dass wir zunächst mal erkennen, Gott liebt dich und mich absolut bedingungslos. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt. Jesus ist nicht gekommen, dir Lebensfreude und Schönheit und Herrlichkeit wegzunehmen, sondern sie in einem noch viel größeren Maß dir zu schenken. Unser Problem ist, wir haben uns mit unserem Leben ein Stück weit auch mit bestimmten Verhaltensmustern so arrangiert, dass wir meinen manchmal, wir haben ein tolles Leben, aber in Wirklichkeit haben wir gar kein tolles Leben. Und Gott möchte dir mehr geben, aber das Problem ist, volle Hände kann man nicht füllen. Und manchmal sind unsere Hände mit leerem, sinnlosen Gelumpe gefüllt und wir meinen, das ist toll. Und wir möchten aber mehr, weil wir irgendwo spüren, wir brauchen mehr. Und Gott sagt, ich kann dir nicht mehr geben, wenn du mir nicht erlaubst, deine Hände, die voll sind, mit nichtsnutzigem Zeug sie erstmal zu leeren. Und das ist ein Prozess, der wehtut. Denn du musst dich von etwas trennen, was dir unter Umständen lieb geworden ist. Es ist wie so ein Paar Schuhe, ne? Das sind so schon ein bisschen ausgelatschte Schuhe, aber ich fühle mich ganz wohl drin, weil da kann man reinschlüpfen, ohne dass man sie aufmachen muss, ne? Das ist so herrlich bequem, ne? Und genauso ist es manchmal auch mit bestimmten Sachen, die wir uns angeeignet haben, die sind so bequem, da kann man so reinschlüpfen, man ist so toll drinnen und man will sich da gar nicht von trennen. Aber man hätte gern einen neuen Schuh, aber der neue Schuh müsste... Ah. Und Gott sagt, das geht so nicht. Die andere Seite, die wir dann erleben, man kann ja immer von zwei Seiten vom Pferd fallen, wenn wir... Die eine Seite ist, wir kommen in eine Erziehung, in eine Zurechtbringen rein, was kalt, hart und gesetzlich geschieht. Du darfst das nicht, du sollst das nicht, ein Christ tut dies nicht, ein Christ tut jenes nicht. Ein Christ muss, ne? Und da haben wir alle die Schnauze voll, wir wollen alle davon nichts wissen. Aber das andere Extrem, wenn wir das Kind mit dem Bade ausschütten, ist das, die Liebe ohne Zurechtweisung, Liebe ohne irgendwelche Konsequenzen. Und diese Form von Liebe bringt Menschen hervor, die keine Orientierung mehr haben. Menschen, die auf sich selbst zentriert sind, Menschen, die die Regeln des Miteinanders im Leben nicht kennen weil man sie ihnen nicht beigebracht hat. Und was passiert ist, dass das Leben diesen Menschen die Regeln oft brutalst beibringt. Wenn wir meinen, unseren Kindern bestimmte Dinge ersparen zu können, dann werden nicht wir die sein, die unsere Kinder erziehen, sondern das Leben wird unsere Kinder erziehen. Und das Leben nimmt oft keine Rücksicht auf sie. Das Leben walzt brutalst über sie hinweg. Und sie büßen eigentlich dann das, was wir ihnen hätten beibringen sollen, was wir aber nicht gemacht haben. Aus Feigheit, aus Bequemlichkeit oder einfach um der liebe nette Papa oder die liebe nette Mama zu sein oder weil man es uns selber vielleicht nie beigebracht hat. Wir werden da nachher noch ein bisschen tiefer reingehen. Und das Resultat ist, dass diese Menschen dann zerbrechen am Leben oder sie werden selber knallharte Typen, die sagen, okay, so läuft's im Leben, ich werde genauso hart reingehen im Leben. So, und deswegen ist es ja wichtig, dass wir uns in einer gesunden, guten Weise auch als Christen auseinandersetzen mit dem Thema Erziehung. Von Zeit zu Zeit gibt es Zeiten, in denen Gott uns erzieht. Und wir müssen lernen, wann diese Zeiten für uns anbrechen und angemessen und richtig darauf zu reagieren, weil wir sonst etwas ganz Großartiges verpassen. Wir Menschen haben in uns die Tendenz, dass wir konstant, wenn es um unangenehme Dinge sind, uns wie Wasser verhalten. Wir suchen den Weg des geringsten Widerstandes. Wir suchen konstant nach Auswegen, nach irgendwelchen Bypässen, mit denen wir die unangenehme Form der Lebenskorrektur möglichst schmerzfrei und schnell umgehen können. Wir ahnen ja manchmal, dass etwas geändert werden muss, aber gleichzeitig fragen wir, gibt es dafür nicht eine Pille? Oder gibt es dafür nicht eine Handauflegung, die das Ganze schmerzfrei und möglichst in 30 Sekunden für mich regeln könnte? Lieber Gott, ich möchte gerne meinen Verstand an deiner Tür abgeben. Mach mich doch zu einem willenlosen Roboter, der dann gerade so funktioniert, wie du das haben möchtest. Ich habe gar nichts dagegen, lieber Gott. Das Schlimme ist nur, Gott hat was dagegen. Aber Gott will nicht mit einem Zombie verheiratet sein. Gott will nicht mit einem Computerprogramm verheiratet sein, das nur funktioniert, weil Gott eben mal schnell ein Skript eingetippt hat in deinen Kopf und plötzlich läufst du schön geradeaus. Ja. Gott möchte, dass du in einen Prozess hineingehst, in dem du durch Erfahrung begreifst, dass bestimmte Dinge für dich gut sind und begreifst, dass er gut ist. Und begreifst, dass seine Anweisungen für dich ein Segen sind und keine Beschneidung. Und das ist der Prozess, in dem wir oft Probleme haben. Wir hätten gern die Abkürzung. Wir hätten es gern schmerzfrei. Wir hätten es gerne, ach Gott, geht's nicht ohne diesen Umweg. Paulus hat im 2. Timotheus eine solche Zeit immer wieder vorausgesehen. Es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der wahren Lehre nichts mehr wissen wollen. So wie es ihnen gerade einfällt, werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören möchten. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen fantastischen Ideen. Und unsere Zeit kann man zum großen Teil als eine solche Zeit charakterisieren. Der Markt voller von Psychotechniken ist übervoll. Selbst in der christlichen Welt gibt es eine ganze Menge an, sage ich mal, sogenannten Gauklern und Gaunern, die um die Lande reisen und dir schnellen Relief, schnelle Erlösung von deinen Problemen und Nöten versprechen. Warum funktionieren diese ganzen Methoden immer so gut? Ob das nun Pillen sind, die man nimmt und im Schlaf davon abnimmt, oder diese kleinen Elektrogeräte, die angepriesen werden, wenn man sie am Körper trägt, dann geht über Nacht der Bauch weg, oder Glücksspiele aller Art, wo man in Sekundenschnelle zum Millionär wird. Und interessanterweise finden sich immer wahrscheinlich Hunderttausende von Käufern, die sich gierig auf das alles stürzen. Wenn ich allein sehe, was ich unter der Woche an 0190er Faxen reinkriege, nur auf unserem CZK-Faxgerät, kaufen Sie bei uns ganz billig ein und fast geschenkt und Faxabruf 0190 Nummern, dann denke ich, wie viele Idioten stürzen sich da jetzt wieder drauf und kriegen dann 10, 20 Seiten zu fast 2 Euro das Stück raus aus dem Fax, nur weil sie hoffen, ein paar Mark 50 zu sparen. Das generelle Ding ist, dass wir alle den Traum in uns haben, dass es irgendwie Abkürzungen geben könnte. Um an das Gute, Tolle ranzukommen, muss es doch eine Abkürzung geben und nicht den mühsamen Weg. Wir alle tief in uns glauben an diese heimliche Abkürzung. Deswegen funktioniert Totolotto auch so genial. Jeder hofft, dass es eine Abkürzung gibt. Im Paradies gab es auch einen, der gesagt hat, hey Leute, ich kenne eine super Abkürzung. Gott hat zwar zu euch gesagt, ihr werdet eines Tages mit mir auf meinem Thron sitzen, mit mir herrschen, aber ich kenne eine Abkürzung. Isst von der Frucht und ihr werdet sofort sein wie Gott. Du brauchst gar nicht erst lang leben und lang lernen. Instant Weisheit. Das war der Trick, mit dem der Teufel schon Adam und Eva dran gekriegt hat. Sie haben auch gedacht, es gibt eine Abkürzung zu werden wie Gott. Ich brauche nur diese Frucht essen. Hey, genial. Und ich spare mir diesen ganzen Scheiß, jeden Tag den Garten umgraben und was weiß ich, was sie da alles gemacht haben. Aber Gott hatte eine Idee, warum er ihnen den Garten gab. Gott hatte eine Idee, warum er sie dort irgendwas, was auch immer, machen ließ. Diese Idee hieß Charakterbildung. Diese Idee hieß Gemeinschaft haben mit ihm. Und der Mensch dachte, es gibt eine Abkürzung. Hey Gott, es gibt eine Abkürzung. Wir essen diese nette kleine Frucht und in einem Nu sind wir wie du. Und dieses Problem haben wir bis heute noch. Deswegen rennen wir oft vor Erziehung davon. Oder deswegen glauben wir oft an Instant-Methoden. Weil tief in uns zieht uns das immer noch irgendwie magisch an. Wir glauben nämlich immer noch, dass wir das Prinzip von Saat und Ernte überlisten können. Das Prinzip von Saat und Ernte ist ein universelles Gesetz, das immer funktionieren wird, wie die Schwerkraft auch. Aber wir glauben, dass wir dieses Prinzip außer Kraft setzen können. Die meisten von uns glauben immer noch, dass sie ernten können, obwohl sie nichts oder kaum was gesät haben. Aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Bibel sagt, was du säst, wirst du ernten. Aber wenn du eben nicht säst, dann kannst du nichts ernten. Aber es gibt viele, die glauben, dass sie doch was ernten können. Sie denken, irgendwie tut Gott vielleicht irgendwo ein Wunder machen. Aber es ist nicht so. Auch im Business sagt man, ohne Input, kein Output. Das sind eherne Prinzipien. Und dasselbe ist auch, wenn du Gott nicht an dich ranlässt, kannst du nicht erwarten, dass etwas Größeres aus dir rauskommt. Wenn du dich nicht veränderst, wenn du nicht bereit bist, dass Gott dich verändern darf, dann kommt nichts Neues raus bei dir. Ich habe neulich mal in einem sehr schlauen Buch gelesen, da stand drin, die Definition von Schwachsinn. Die Definition von Schwachsinn, Doppelpunkt, ist, immer dasselbe tun und glauben, unterschiedliche Resultate erzielen zu können. Die Definition von Schwachsinn. Immer dasselbe tun und andere Resultate erwarten. Du lebst immer noch in deinen alten Charakterschwächen und du denkst, was anderes passiert. Gott geht jetzt, bricht jetzt mit dir voll durch. Wir glauben, dass wir das irgendwie so an Gott vorbeimogeln können. Einen schlanken Körper bekommt man nicht durch Pillen, sondern durch Mäßigung im Essen. Und ausreichende Bewegung. Einen muskulösen, gesunden Körper, ne? bekommt man nur durch hartes und ausdauerndes Training. Und nicht durch ein Streichholzschachtel großes elektrisches Gerät, das an so einem Riemen nachts über deinen Bauch läuft, ne? Und elektrisch deine Muskeln stimuliert und dir ein Waschbrett hinzaubert, ne? Die Leute glauben diesen Schwachsinn zu 100% und zahlen dann 150 oder 200 Euro für so einen Dreck. Ne? Der kitzelt dich höchstens nachts. Vielleicht kitzelt euch auch noch woanders, ich weiß nicht. Ne? Und das ist auch das, was uns die Werbung dann immer zeigt, ne? So diese. Aber keiner zeigt dir die Bilder. Also ich mache zum Beispiel auch ein bisschen. Ne? Das hängt bei uns im Studio, finde ich toll, so ein schöner großer Bericht von so einem Athleten, der sagt, ich bin ein Steroidwrack. Ne? Der hat sich gepumpt und gespritzt. Ne? Und dem sind Muskeln daraus gewachsen und hieraus, wo du normalerweise nie Muskeln kriegst. Ne? Und der war mit noch nicht mal ganz 40 Jahren, war der körperlich ein Wrack und sterbenskrank. Ne? Weil das geht brutal auf die Leber, auf den Kreislauf. Aber das sagt dir keiner. Du wirst dann geblendet mit solchen tollen Bildern und denkst, wow, ein paar Pillen und dann, wow, ich muss mich gar nicht anstrengen. Und ich sehe es bei uns im Studio, wie viele junge Kerle, da kommen sie rein, du siehst die 2 Monate, auf einmal nach 2 Monaten, boah, dann denkst du, das gibt's doch nicht, ne? Ich trainiere hier schon bald ein Jahr. Und wenn du dann genau hinguckst, dann siehst du, ne, dass sie eben auch mal und sich diesen Dreck reinwerfen. Ne? Aber niemand redet über die Folgen. Und genauso glauben wir, dass es charakterlich für uns Abkürzungen geben könnte. Mit Psychomethoden, mit irgendwelchen kurzfristigen Lösungen. Das Resultat ist, du endest genauso wie so ein Typ. Geistig endest du auch auf dem Schrotthaufen. Und das passiert, wenn du dich der Erziehung Gottes entziehst und wenn du Abkürzungen suchst. Andere glauben, dass man reich werden kann auf der Abkürzungs- und Überholspur. Ne? Ich weiß nicht, wer so ein bisschen sich mit der Börse auskennt und so weiter. Ne? Da war diese Zauberfirma EMTV mit den Hafas, ne, diesen beiden Firmengründern, und die ist am neuen Markt geboomt ohne Ende. Die Aktie war bei 116 Euro im Februar 2000, heute ist sie unter 1 Euro. Da wurden Milliarden an Kapital vernichtet. Und was ist passiert? Die Leute, die Banker, die Anleger, Schaum vorm Mund, verdrehte Augen, wow, das ist die Rakete, und da springen wir alle drauf. Und alle haben ihr Geld da reingeworfen, um dann aufzuwachen mit nichts in den Händen. Und das ist ja nur ein Teil vom ganzen Kapitel Börsen. Was wurden in den letzten Jahren Milliarden an Geldern an der Börse systematisch vernichtet. Und warum konnte das passieren? Weil die Menschen das Märchen von der Abkürzung glauben. Weil die Menschen glauben, es gibt eine Abkürzung, reich zu werden. Es gibt eine interessante Weisheit in der Bibel, Sprüche 13,11. Erschwindelter Reichtum schwindet bald. In der Luther-Übersetzung heißt es, was schnell oder hastig erworben wird, verrinnt bald. Was man langsam erwirbt, das vergrößert sich noch. Und das ist am Schluss, wenn du mal unter alles guckst, auch mal gerade nur den reinen Anlagesektor, dann lachen heute die, die ihren ganz blöden Bundesschatzbriefen, allen möglichen altmodischen Kram investiert haben, die haben die Schäfchen trocken. Und alle, die gesagt haben, ihr seid ja blöd, wir gehen die Aktie rein, die gucken in die Röhre. Und das Prinzip ist auch hier wieder Abkürzung. Und wenn wir das nur verstehen würden, ja, es gibt im Leben keine Abkürzung. Es gibt zu nichts eine Abkürzung. Gott hat die Dinge so geschaffen, dass sie in einem Prozess geschehen. Und der Teufel sagt uns, es gibt Abkürzungen. Erziehung ist keine Abkürzung. Erziehung ist ein Prozess. Und deswegen mögen die meisten von uns Erziehung, Zurechtbringung und Zucht nicht. Mein Fleisch auch nicht. Ja, also ich hebe mich jetzt hier nicht ab. Aber Gott lehrt mich im Moment einige tiefgehende Lektionen, auch in meinem eigenen Leben, wo ich begreife, dass das der Schlüssel zum Erfolg und zu mehr ist. Ich habe mich auch in bestimmten Bereichen meines Lebens jahrelang auch gut vorbeischlängeln können. Und wir müssen auch begreifen, Gott hat seine Zeit mit dir. Jesus sagt mal zu den Jüngern, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Gott wird, wenn du jetzt vielleicht vor 2 Jahren Christ geworden bist, nicht anfangen, sofort alles, was in deinem Leben zu reparieren wäre, mit einem Schlag auf dein Tablett zu legen. Da brichst du dir zusammen. Gott hat seine Zeiten. Gott sagt, okay, das machen wir in 3 Jahren. Die Sache, da gehen wir mal in 4 Jahren ran. Das ist schon etwas heftigerer Brocken. Da fangen wir mal in 6 Jahren an. Und die Sache, die sollten wir in 10 Jahren mal bei ihm angehen. Und dann haben wir ihn so weit, dass wir dann auch im 12. Jahr dann das machen. Und im 14. Jahr, dann ist er langsam bereit, wenn er mitgemacht hat, dass wir ihn richtig nach oben befördern können. So arbeitet Gott. Und deswegen, weil Gott unser Herz kennt, muss er uns von Zeit zu Zeit in Phasen der Erziehung und der Zurechtweisung hineinbringen. Und deswegen haben wir am Anfang auch gelesen, entziehe dich nicht der Zurechtweisung des Herrn, wenn sie kommt. Sei nicht ärgerlich auf ihn. Diese Zeiten gehen oft mit wenig angenehmen Umständen einher. Das kann vieles sein, was Gott benutzt, um unsere Aufmerksamkeit zu erlangen, damit wir aus den ausgelatschten Schuhen, zieh ihn jetzt nochmal aus, sonst fall dir um, rauskommen, dass wir neue Wege reinkommen. Gott muss dafür Dinge benutzen. Das kann bei dem einen sein, plötzlich tritt ein Mangel an Finanzen auf. Beim anderen sind es vielleicht diverse gesundheitliche Zipperlein, die auftreten. Bei wieder einem anderen können es Beziehungsprobleme sein oder ausbleibender geistlicher oder geschäftlicher Erfolg. All diese Dinge können Dinge sein, die Gott benutzt, weil er bei dir anklopft. Und wir sollten hier nicht sofort anfangen, wie wild vielleicht alle möglichen bösen Mächte zu binden im Gebet, sondern vielleicht auch mal still zu werden und zu sagen, Herr, hast du mir was zu sagen? Hast du zu mir zu sprechen? Gott, gibt es Bereiche in meinem Leben, die vielleicht jetzt dran sind, wo du Aufmerksamkeit möchtest und wo ich etwas Grundlegendes ändern will. Was ich gemerkt habe, geh mal in dich und frag dich, was tue ich am wenigsten gern? Was ist mir am unangenehmsten? Was schiebe ich am weitesten von mir weg im Moment? Das ist vielleicht gerade das, wo Gott sagt, genau daran wollen wir arbeiten. Nein, Gott. Aber Gott sagt, genau das müssen wir jetzt auf die Reihe kriegen. Wir versuchen oft, die Umstände zu ändern. Da ist vielleicht ein Mangel an Finanzen, dann laufen wir herum mit dem Sterntalerblick. Kann mir jemand helfen? Kann mir jemand helfen? Aber in Wirklichkeit will Gott nicht, dass dir jemand hilft, sondern Gott will, dass du zu ihm kommst und dich vor ihm ausbreitest und dass er zu dir sprechen kann. Ich sag dir was, die Taschen Gottes sind voller Geld für dich. Deine Finanznot, die du vielleicht hast, ist das Geringste für Gott, das Allergeringste. Was Gottes größere Not ist, ist dein Ohr und dein Herz, das sich verschließt, ihm zuzuhören. Ist die Energie, die du verwendest, um vielleicht dein Problem zu lösen, und du löst gar kein Problem. Mit viel Not schaffst du es vielleicht noch, diese Klippe zu umschiffen, aber du bist keinen Millimeter weitergekommen. Und viele Christen verbringen enorm viel Energie damit, eigentlich sich konstant aus der Erziehung Gottes wie ein Aal herauszubinden. Sie retten sich so von einer Krise in die andere rein, gerade so. Und Gott zwingt dich ja nicht. Aber deine Lebensqualität, wenn du mal in dich reinhörst, nimmt immer mehr ab. Und das ist etwas, je mehr du das aufschiebst, umso schwerer wird es. Der Berg wird immer größer für dich. Ich spreche da aus Erfahrung. Es gab so manche Sachen, die ich aufgeschoben habe, wo Gott gesagt hat, jetzt ist es dran. Bring das in Ordnung, bring das auf die Reihe. Geh daran, ich helfe dir. Und ich merke, wie Erleichterung reinkommt. Wow, das ist toll. Und Gott hilft dir. Aber der Teufel sagt dir konstant, hey, es gibt eine Abkürzung, es gibt eine Erlösung rechts und links, du musst da nicht durch. Das wird dich verbrennen, das wird dich fertig machen, wenn Gott dich erzieht. Aber das stimmt nicht. In Hiob heißt es, seine Hand verletzt, aber seine Hand verbindet auch. Wir versuchen sehr, sehr gerne, oft auch dann, wenn wir spüren, Gott spricht zu uns, durch religiöse Kompensation Gott eine Art Ersatzopfer zu bringen. Gott, bitte, wir machen einen Deal, du lässt das in Ruhe und ich gebe dir dafür 50 Euro mehr im Opfer heute. Gott, alles klar. Erster Samuel 15, 22. König Saul hatte nämlich dieselbe Idee. Und dann kam der Prophet Samuel und sagte, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, genauso wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Und der Vers geht noch weiter, wo sagt, dass Ungehorsam gegen die Stimme Gottes dieselbe Sünde ist wie Zauberei und Abgötterei. Zauberei heißt, ich benütze irgendeine Technik, die mir hilft, in meinem Leben voranzukommen. Und eben dieses Gott ausweichen, dieses Abkürzung suchen, das ist für Gott sogar fast etwas wie Götzendienst, weil du dich nämlich nicht auf Gott verlässt, sondern auf deine Stärke oder die Stärke anderer Menschen. Und wenn du da eine Weile drin bleibst, Gott ist gnädig, er haut nicht gleich zu, aber nach einer Weile kostet dich es viel. Und der Schaden ist größer hinterher, als wenn du einfach mitten durchs Feuer gegangen wärst. Durch das Feuer der Reinigung, durch das Feuer der göttlichen Heiligung. Und das ist ein schneller Prozess. Hinterher sagst du dich, wie konnte ich nur so blöd sein und davor davonlaufen? Aber da steht der Teufel. Und er malt dir das in den schrecklichsten, scheußlichsten und schillerndsten Farben aus. Wenn Gott dich erzieht. Oh, wow, wow, wow. Das ist gar nicht schlimm. Schlimm ist es, wenn du dem Teufel gehorchst und ihm noch tiefer in die Wüste reinfolgst. Er gibt dir dann deinen Schuss, dein geistiges Opium und dann läufst du wieder wie in Trance, fühlst so ein bisschen eine Erleichterung. Deswegen auch so viele Leute suchen eine schnelle Erleichterung. Bruder, Bruder, bet mal für mich, bet mal für mich. Ach danke, jetzt geht mir schon besser. Und dann humpeln sie wieder weiter, tiefer in die Wüste rein. Gott ist nicht interessiert an diesen Quick Fixes, diesen schnellen Lösungen. Es ist leichter, äußerliche Dinge zu erbringen, als sich selbst zu ändern. Und viele meinen, das ist ein Weg der Abkürzung. Ich gebe Gott ein bisschen mehr vielleicht Zeit, ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das und lenke ihn damit von meinem eigentlichen Problem ab. Aber Gott liebt dich. Gott liebt dich viel zu sehr, um dich in deinem Problem zu belassen. Deswegen kommt Erziehung. Durch seine Hand, durch den Mund von Menschen, durch die Hand von Menschen, durch Situationen. Und schon David hat gesagt, der Gerechte schlage mich freundlich. Das wird meinem Haupt wohltun und wie Salböl sein. Der Gerechte schlage mich freundlich. Das ist das Dumme. Manchmal benutzt sogar Gott Menschen, um uns zu erziehen. Das ist das, was uns am widerlichsten ist. Ja. Wenn es Gott ja direkt machen würde, so mit Lichtgestalt und Blitzdonner, würden wir es ja noch akzeptieren, aber dann kommt er durch, oh, vielleicht sogar durch den Pastor, wie geht, ne? Oder vielleicht den Co-Pastor, oh, ne? Oder ein Hauskreisleiter, noch schlimmer, ne? Unser Problem ist, Gott lässt sich nicht täuschen. Er liebt dich. Er liebt dich. Und weil er dich liebt, erzieht er dich. Weil er sieht, wie du betrogen und belogen bist. Er will dein Bestes. Er sieht, wie du immer weiter in die Wüste hineintorkelst. Immer dir einen Schuss abholst und nicht merkst, was eigentlich abgeht. Und deswegen muss Gott manchmal auch brachial zuschlagen. Uns regelrecht immobilisieren. Bewegungsunfähig machen. Und das kann geschehen durch verschiedene Krisen. Dass wir anfangen, zuzuhören. Viele Christen sehen sich nach mehr Vollmacht, mehr Kraft. Wir singen das, wir beten das, wir proklamieren das. Aber so vieles in unserem Leben ist noch in Unordnung und voller Unreife. Und würde Gott uns dieses Mehr an Vollmacht und Autorität geben, wären wir die Lachnummern der Nation. Die Lachnummern der Nation. Das macht Gott nicht. Weil Gott sich nicht lächerlich macht. Gott gibt Autorität und Vollmacht in Reife hinein. Gott gibt keinem fünfjährigen Kind einen durchgeladenen 45er. Eine andere Nummer, viele möchten gern finanziell gesegnet sein, den Durchbruch erleben. Aber in ihrem Leben gibt es so viele finanzielle Prinzipien, die noch völlig in Unordnung sind. Und Gott möchte zuerst in diese Dinge Ordnung hineinbringen, bevor er dir mehr Finanzen anvertrauen kann. Gott möchte dich segnen. Die Bibel ist voll von Verheißungen, dass Gott uns überfließend finanziell segnen möchte. Das ist so. Aber auch hier gilt wiederum, dass Gott den Segen dorthin legt, wo er weiß, dass der Segen auch optimal verwaltet wird. Wenn du mit finanziellen Segen nicht umgehen kannst, wird ihn Gott dir nicht geben. Weil dieser Segen wie Wasser im Sand versickern wird. Weil dieser Segen dann nicht zum Segen für dich wird, sondern sogar zum Fluch. Denn deine Charakterbildung schreitet nicht voran. Und deine Charakterschwächen werden durch den finanziellen Segen, der fließt, nur übertüncht. Und deswegen kommt es auch manchmal vor, dass Christen treu ihren Zehnten geben und sagen, ja, aber es passiert ja gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich das noch weitermache, gell? Gott gibt mir ja gar nichts. Und wenn du mal genau in ihr Leben reinguckst, siehst du, finanzielle Prinzipien sind nicht in Ordnung. Elementare finanzielle Prinzipien sind nicht in Ordnung. Und Gott klopft vielleicht schon die ganze Zeit an, aber hier ist taub, Durchzug, es geht nichts. Und Gott möchte da reinkommen, möchte diese Dinge in Ordnung bringen. Und dann wirst du sehen, wie der Segen fließt. Ich möchte dich nochmal ermutigen, wenn diese oder ähnliche Dinge in deinem Leben gehäuft auftreten, wenn sich partout nichts ändert, dann denk mal darüber nach, ob es dran ist, dass du dich ändern sollst. Hab mal eine stille Zeit mit dem Herrn, der Herr redet schon. Nur wenn der Herr anfängt zu reden, machen wir manchmal wie die kleinen Kinder, gell? So das laute Pfeifen im Wald, im dunklen Tann, ne? Wenn Gott spricht, singe ich noch lauter, Halleluja! So. Ich preise dich, Herr. Und dann hören wir ja nicht. Wie schön, ne? Aber ich sage dir, Gott kommt durch. Gott kommt durch. Und weil wir oft gern nur die Umstände ändern möchten, nicht uns selber, ist es für Gott so schwer. Gott ist lange Rede der gütig zu dir, durch Menschen, durch Beispiele, durch Predigten wie heute Abend. Aber manche von uns, die brauchen die chemische Keule. Boah. Ein anderer Punkt, wenn wir schon gerade bei den Finanzen sind. 1. Thessalonicher 4, 11 bis 12. Achtet darauf, dass ihr ruhig und besonnen lebt. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt. So wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Auf diese Weise seid ihr von niemandem abhängig und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten und euch vertrauen. Wenn wir hören, dass einige unter euch unordentlich leben und nichts arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben, solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie still ihrer Arbeit nachgehen und ihr eigenes Brot essen. Oh, in manchen Ohren dröhnt das. Igitt, widerlich. Ne? Ich habe schon mit vielen Leuten zu tun gehabt. Die schweben immer 10 Meter über dem Erdboden. Und immer haben sie irgendwas vor. Neulich hatte ich auch mal mit jemandem ein Gespräch, also es ist nicht aus dieser Gemeinde, es ist aus einer ganz, ganz anderen Stadt auch, aber ich weiß, da sind schon lange Probleme dieser Art. Nein, ich kann auf keinen Fall arbeiten. Aber immer abhängig von anderen. Wir müssen diese Dinge auch mal, das ist auch Erziehung, beim Namen nennen. Paulus lehrt den Leuten damals, hey, arbeitet. Es gab viele Faulenzer, es gab viele, die so durch die Lande zogen und irgendwie so irgendwas Verrücktes gemacht haben, das vielleicht noch geistig verkauft haben. Und Paulus sagt, hey, wie wäre es, wenn ihr mal ganz stinknormalen Job nehmt, arbeitet ein bisschen und dann habt ihr euer eigenes Geld, dann müsst ihr nicht hungern, müsst niemanden auf der Tasche liegen und Gott kann dann andere Dinge anfangen, an euch zu arbeiten. Das sind Essentials, Basics sind das, grundlegende Dinge. Aber viele sind schon so geistlich abgehoben, so weit oben, Arbeit Arbeit, das ist, na, das Konzept kommt in meinem Sprachschatz, in meinem Geistlichen überhaupt nicht vor. Was ist das? Ne? Und Gott spricht hier sehr klar. Das sind ganz simple Dinge. Es ist nichts Verdammliches dran, wenn wir hier falsch leben, wenn wir vielleicht das nicht kapiert haben, weil es uns niemand beigebracht hat. Aber wenn Gott lang genug redet und anklopft bei dir, dann musst du irgendwann an einem Punkt kommen und sagen, hey, hier muss ich mal nachdenken. Und ich sage mir auch mal, wir leben halt jetzt nicht gerade in der Luxuszeit. Und wenn es nicht anders geht, dann nehme ich mir halt irgendwie mal irgendeinen Job an und schmeiß mal einen Job für eine Zeit lang, weil Gott möchte auch einsehen, unser Herz sehen. Wenn unser Herz in Ordnung ist, dann kann Gott uns auch unseren Traumjob geben. Da ist es ganz egal, wie alt du bist, wie lange du schon aus dem Arbeitsmarkt raus bist. Aber wenn du das als eine Ausrede benutzt, dass ja das nicht und meine Berufung und meine Vision und mein Ding und da ist nichts und hier ist nichts. Du musst dich selber prüfen, ob das nicht alles einfach nur Ausreden sind. Ich habe schon mal gesagt, ich hätte keine Probleme, wenn es hart auf hart ging, die Mülltonnen zu leeren. Hätte ich keine Probleme, es wird gut bezahlt sogar. Ne? Ich weiß es, weil ich kenne Müllmann. Und es ist eine saubere Arbeit, ne? Drückst halt nur noch auf den Knopf. Ich sage das jetzt mal nur so plakativ, weil wir manchmal so ein Anspruchsdenken auch haben. Und Gott möchte dich in deine Berufung bringen. Gott will nicht, dass du vielleicht dein Leben lang in einem Job bist, der ist. Ne? Aber du musst vielleicht mal reinsteigen und zeigen, hey Gott, hier bin ich. Paulus hat als Zeltmacher gearbeitet. Er war ein hochgebildeter Theologe und Wissenschaftler, war im Hohen Rat. Ne? War es nicht zu schade, als Zeltmacher zu schaffen. Dort, wo er eben nicht imstande war, finanziell von den Gemeinden unterstützt zu werden. Oder wo er dachte, von denen nehme ich keinen Pfennig an. So, das sind zum Beispiel ganz simple Erziehungssachen, wo wir uns oft gerne ganz simpel auch aus dem Staub machen, mit allen möglichen tollen Argumenten. Und das Einzige, was wir erreichen, ist, dass Gott sagt, okay, nächste Ehrenrunde und nochmal im Kreis. Ne? Gott hat Zeit. Aha, hat schon eingeläutet. Ne? Ich sage es nochmal, Gott möchte dich finanziell überfließend segnen. Wir sollen ein Zeugnis sein. Das ist, was Paulus ja auch sagt. Geh nochmal eins zurück. Hier. Ne? Warum? Auf diese Weise seid ihr von niemand abhängig und die Menschen außerhalb der Gemeinde werden euch achten und euch vertrauen. Schaut mal, wenn die Menschen außerhalb der Gemeinde uns ansehen und sehen, dass wir unser eigenes Leben noch nicht mal auf die Reihe kriegen. Wieso sollen sie denn glauben, dass Gott ein Gott ist, der hilft? Dass Gott ein Gott ist, der Segen. Die sagen dann, ach, guck doch mal dein Leben an. Guck dich doch mal an. Behalt doch deinen Gott gerade. Bring du doch erstmal dein Leben auf die Reihe und dann kannst du wieder kommen mit deinem Gott. Und das empfinden wir als empörend ungeistig. Aber es ist die Wahrheit. Wir müssen ein Zeugnis sein, auch für die Menschen draußen. Und das heißt, dass mein Leben auch, stinknormales Leben, auch einigermaßen auf der Reihe ist, sodass es für jemand außerhalb ein Vorbild ist. Das sind ganz normale Sachen, Erziehung. Und von dort aus, wenn wir darin treu sind, wird Gott uns segnen. Wir werden ein Vorbild sein. Die Menschen werden sagen, hey, guck mal, dem geht's gut. Und hey, schau mal, selbst in der Flaute, der hat und besitzt und hat, ne? Guck dir mal Menschen an, die wirklich Erfolg haben. Da siehst du auch immer diesen, da siehst du Fleiß, da siehst du Einsatz, da siehst du Hingabe. Und dafür gibt es keine Abkürzungen. Punkt. Sprüche 3,13. Zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Und dann geht dieser Vers weiter. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt durch Erziehung. Denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Silber und Gold sind die Erträge der Abkürzungen. Die helfen dir nicht lang weiter. Die helfen dir vielleicht mal gerade, die Krise mal wieder zu überbrücken. Aber da siehst du schon die nächste Krise wieder auf dich zukommen und musst schon wieder nach Silber und Gold suchen, das dir über diese Krise hilft. Aber Weisheit zu erwerben ist besser als das. Sie ist edler als Perlen. Alles, was du dir wünschen magst, ist ihr nicht zu vergleichen. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Wenn du dich von Gott erziehen und zurechtbringen lässt, und von Gott heißt nicht nur von dieser majestätischen Stimme, die von weit oben auf dich herab schwebt oder irgendwelchen Lichtgestalten, sondern vielleicht auch mal durch deinen Hauskreisleiter, vielleicht mal durch deinen Freund, vielleicht mal durch deine Frau oder deinen Mann, vielleicht mal durch deinen Pastor oder Co-Pastor. Ja? Zu 99% spricht nämlich Gott durch diese Quellen. Dann ist langes Leben in der rechten Hand und Reichtum und Ehre in der linken. Gott will dir Reichtum geben und Ehre. Und er will dir Gesundheit geben. Und beides bekommst du, wenn du dich von Gott erziehen lässt und göttliche Prinzipien in dein Leben hineinlässt und aufhörst, nach Abkürzungen zu suchen. Weisheit kommt durch Erziehung. Und Erziehung wiederum ist zu weiten Teilen Erfahrung. Wir gehen durch dunkle Täler. Wir gehen auch manchmal the low way. Aber daraus wächst Erfahrung. Und Erfahrung ist etwas, was deinen Charakter prägt. Und ein Charakter macht am Schluss Persönlichkeit aus. Und dann wirst du die Person, die Gott liebt. Dann bist du der, der sagt, hey Gott, ich danke dir, ich küsse dir Hand für jeden Schlag, den du mir versetzt hast. Weil ich sehe, du hast es gut mit mir gemeint. Da möchte Gott dich haben. Und nicht ein Roboter, der dann sagt, ach Gott, bitte, nimm diese Sache jetzt von mir fort, dreh einfach den Knopf, es muss jetzt weg sein. Ne? Gott, das mache ich nicht. Du bist kein Zombie, sagt Gott. Ich will, dass du deine Entscheidung gebrauchst. Ich will dir helfen dabei, Tag für Tag, lass uns da durchkämpfen. Das nennt man auch Private Victory, privater Sieg. Das sind die Siege, die du Montag bis Samstag erringst, wo dir kein Mensch zuguckt, wo keiner Beifall klatscht und sagt, oh wow, toll, wo du entscheiden musst. Ich mach's oder ich mach's nicht. Gehorch oder ich gehorch nicht. Da entsteht Charakter. Da entsteht Persönlichkeit. Und dann bist du eine Person, auf die Gott unaufhörlich draufladen kann. Weißt du, was ein Fundament ist? Das braucht man, um ein Haus zu bauen. Um ein sehr hohes Haus zu bauen, brauchst du sehr starke Fundamente. Und wenn du keine starken Fundamente hast, bricht alles, was du aufbaust, zusammen. Wenn Gott dir mehr Vollmacht, mehr Reichtum, mehr Wohlstand, mehr sonst was gibt und deine Fundamente sind nicht in Ordnung, dann bricht alles zusammen. Und du bist nichts weiter als ein weiterer Schandfleck auf der Landkarte Gottes. Wo die Menschen lachen und sagen, da guckt an, der Christ, ja, der Christ, ne? Jeremia 31, 18, ein wunderbarer Vers, zeigt so wunderschön so auch den Kampf, durch den wir gehen, wenn wir erzogen werden. Da sagt Gott, ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt, damit Israel gemeint, aber da kannst du auch deinen Namen einsetzen. Ich habe wohl gehört, wie Uwe klagt, wie Rainer klagt, wie Paddy klagt, wie Susanne klagt. Du hast mich hart erzogen und ich ließ mich erziehen, wie ein junger Stier, der noch nicht gelernt hat zu ziehen. Bekehre du mich, so will ich mich bekehren, denn du, Herr, bist mein Gott. Es ist Gottes Werk auch, uns rumzudrehen. Nachdem ich bekehrt war, tat ich Buße, kehrte ich um. Als ich zur Einsicht kam, schlug ich an meine Brust. Das ist der Prozess, auf den Gott so sehnsüchtig wartet. Dass wir selber zur Einsicht kommen und sagen, hey Gott, ich hab's kapiert. War voll scheiße, was ich gemacht habe. Mein ganzer Weg war blöd. Gott, ich hab's verstanden. Und Gott sagt, hurra, er hat selber begriffen. Ich habe jetzt nicht ein neues Skript in sein Hirn schreiben müssen. Ich stehe schamrot da, ich büße die Schande meiner Jugend. Dann kommt Gott und sagt, hey, du musst überhaupt nichts büßen. Jetzt wirst du meine Gnade erleben. Jetzt wirst du sehen, wie meine Hand deinen Mangel bedeckt. Dann kommt der verlorene Sohn in mich rein, wo der Vater ihn bekleidet, den Ring an den Finger steckt und sagt, dieser mein Sohn war tot, aber jetzt ist er lebendig geworden. Und dann kommt dieser Ausbruch der Liebe Gottes, ist nicht Uwe, Rainer, Peter, Egon, Heinz, Kurt und was weiß ich. Mein liebes Kind. Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich über ihn erbarmen muss, spricht der Herr. So oft Gott auch mal sagt, Mensch, gleichzeitig zerbricht sein Herz. Wenn du Kinder hast, weißt du, was ich meine. Da weißt du, manchmal ist es dran, jetzt musst du einschreiten. Und gleichzeitig kämpft eine Stimme in den Saal, aber nicht so grob, nicht so fest, gell? Oh, hey, ne? Und genauso geht's Gott. Gott greift ein und gleichzeitig ist seine Liebe, die am liebsten gar nichts tun wird. Aber Gott weiß, dass wenn er nichts tut, dann rennst du immer tiefer in die Wüste rein. Also muss Gott zuschlagen. Tut manchmal weh. Aber Gott liebt dich. Das ist das, was du heute Abend mitnehmen musst. Hier, diesen Vers. Du bist sein geliebtes Kind. Hinter jeder Erziehung steht das Vaterherz Gottes. Gott will dir alles geben. Und wenn wir nicht lernen, dass Gottes Liebe hinter all dem steht, werden wir immer in Rebellion leben und dauernd nach Abkürzungen suchen, die unseren Charakter unverändert lassen. Ein letztes Beispiel noch. König David war so ein Mann. Er hatte alle seine Söhne nie erzogen. Er liebte sie abgöttisch, besonders die Söhne seiner Lieblingsfrauen. 1. Könige 1,5. Adonia aber, der Sohn der Haggit, empörte sich und sprach, ich will König werden. Und er schaffte sich Wagen und Gespanne an und 50 Mann als seine Leibwache. Und sein Vater hatte ihm nie etwas verwehrt, sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Und er war auch ein sehr schöner Mann und war David geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Absalom war der andere Sohn, dem er auch nie etwas verboten hat. Und beide Söhne erhoben sich gegen ihren Vater und versuchten, dem Vater das Königtum abzujagen. Interessant, ne? Die Ernte, die David einfuhr, war Rebellion seiner eigenen Söhne gegen ihn, seine Anordnung, seine Königsherrschaft. Und am Schluss starben beide eines gewaltsamen Todes und rissen noch etliche andere Söhne mit in den Tod von David. David hatte durch seine Nachlässigkeit in der Erziehung eine furchtbare Ernte in seinem Haus. Und überlegt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott sagte, David, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Auch er hatte seine schwachen Flecken. Und wir glauben oft durch Milde und Stillschweigen bei denen, die wir zu erziehen haben, ob das unsere Kinder sind, unsere Mitarbeiter sind, unsere Gemeindeglieder sind, unsere Hauskreismitglieder sind, wer auch immer, indem wir durch Milde und Stillschweigen, dass wir da was Positives bewirken. Und es passiert das Gegenteil. Es passiert nichts. Aber eines Tages wird die Welt denen, die wir hätten erziehen sollen, auf vielleicht grausame, harte Art beibringen, was Sache ist. Unseren Kindern oder den Menschen, die uns anvertraut waren. Und das ist genau das, was Gott nicht will. Wir müssen lehren, und den Menschen, die uns anvertraut sind, auch zeigen, hey, wo gibt es Grenzen? Wo sind Dinge, auf die wir achten müssen? Wie geht etwas eben nicht? Mir fällt es auch sehr schwer. Ich bin von meinem Profil her eher so ein Abraham-Typ. Oh, mit jedem Frieden leben eigentlich. Ne? Warum jetzt was sagen? Ne? Silvia ist da schon ein bisschen zackiger, gell? Gott sei Dank sagt sie jetzt gerade, ne? Oder was, die Irmi? Oh, Irmi. Ja. Ja, aber es ist so. Aber Gott bringt mir das bei, in verschiedenen Ebenen. Und er tut an mir handeln im Moment, in meinem Leben. Und das ist mir teilweise sehr, sehr unangenehm. Mein Fleisch wird sehr gerne davonlaufen. Aber ich weiß, die Zeit ist da, dass ich in diesen ich habe schon Phasen erlebt, wo Gott mich erzogen hat. Die bin ich durch und es war gut. Deswegen werde ich auch jetzt stehen bleiben, auch wenn es unangenehm ist. Aber ich weiß, dass Gott uns als Gemeinde auf eine ganz, ganz andere Ebene bringen möchte. Gott möchte Gewicht auf die Gemeinde legen. Gott möchte Wachstum auf die Gemeinde legen, nicht nur in Zahlen, sondern auch geistlich. Gott möchte etwas bewegen in dieser Stadt, in dieser Region, in diesem Land und in den Nationen durch uns. Und deswegen ist Gott dabei, uns zu erziehen. Und ich sage euch, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten mit Gott zu etlichen von euch selber anfangen, ganz souverän zu sprechen, aber auch durch Menschen vielleicht. Ich werde den einen oder anderen unter Umständen auch mal ansprechen. Und es ist vielleicht nicht angenehm, aber ich möchte dir schon hier von vorne sagen, ich liebe dich. Und was ich tue, tue ich, weil ich dich liebe. Weil ich möchte, dass du in deine Berufung kommst. Dass du in deine Herrlichkeit reinkommst. Dass du an den Ort kommst, wo du wirklich ein glücklicher, zufriedener Mensch bist. Und das möchte Gott uns schenken. Und dass wir Zeugen sind für die, die draußen sind ohne Gott. Amen. Lass uns mal beten. Lass mal vielleicht mal ein bisschen suggestive Musik laufen, so, die uns jetzt ein bisschen das Herz weich macht, dass wir weinen müssen. Jetzt kommt nämlich der knallharte Bußaufruf. Ne? Nee, machen wir nicht. Oh, gell, das wäre so schön. Jetzt könnten wir ja mal nach vorne kommen wieder. Ach Gott, ich war vorne. Das war's jetzt. Ne? Das ist nämlich oft auch sowas. Ich mache das gar nicht gerne, diese Nummer, jetzt kommen wir alle nach vorne. Und das ist so toll, gell, man ist so gerührt, die Musik und ach, und es waren so viele vorne und es war so toll. Ne? Aber schon am Montag, was ändert sich? Nichts. Deswegen lasst uns die Dinge im Herzen ausmachen. Lasst uns kurz noch vor den Herrn treten. Jesus, wir möchten dir jetzt einfach danken für dein Wort. Und vor allen Dingen preisen wir dich für deine großartige Liebe. Herr, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du den Himmel verlassen hast, ans Kreuz geschlagen wurdest, grausam für uns gelitten hast, Furchtbares erduldet hast und dass du da mal immer uns im Auge gehabt hast, dass es dir am Herzen lag, unsere Liebe zu gewinnen. Danke, dass du unseren freien Willen achtest, dass du uns nicht vergewaltigst, Vater. Danke, dass du eben nicht diesen roten Knopf in unserem Kopf umstellst, der uns verändert, sondern dass es dir so wertvoll und wichtig ist, Vater, dass sich unser Charakter verändert. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns eine neue Offenbarung heute Abend gibst, was es heißt, mit dir zu gehen. In der Bibel heißt, dass Abraham mit Gott wandelte. Und das ist ein Bild dafür, dass er im Leben mit ihm ging, Tag für Tag für Tag. Vater, und ich bete, dass wir wieder neu lernen, dieser schnelllebigen Microwave-Zeit, was es heißt, mit dir auch in Prozesse hineinzugehen. In Tage, in Wochen, in Monate, vielleicht, wo es dran ist, in Jahre, Herr. Beten, dass wir neu die Treue in den kleinen Dingen des Lebens bekommen von dir, dass wir sie nicht gering achten, nicht verachten, Vater, weil sie sind die wahrhaft wichtigen Sachen. Und du hast gesagt, Jesus, wenn ihr nicht im Kleinen treu seid, werde ich euch nicht über das Große setzen. Vater, und wir wollen lernen, im Kleinen treu zu sein. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du von heute Abend an anfängst, in dieser Woche in unser Leben hineinzusprechen. Wo sind die Dinge, Vater, auf die du deine Hand gern legen möchtest? Wo sind die Sachen, die jetzt für uns dran sind, Vater? Wo sollen wir Commitments eingehen? Wo sollen wir umkehren, Vater? Wo sollen wir uns von deiner Hand neu führen lassen? Herr, wir beten, dass du unsere harten Ohren weich machst, unsere harten Herzen weich machst. Wir beten, dass du uns heute Abend frei machst, auch von aller religiösen Verblendung, Vater, wo wir unsere Sünde fromm kaschiert haben, wo wir fromme und elegante Ausreden haben. Wir wollen das loslassen, Vater. Und wir wollen uns deinem Feuer ausliefern, Vater. Und du sollst verbrennen, was weg muss von uns, Vater. Herr, hilf uns, jeden Tag treu zu sein. Stell uns Montag bis Samstag bei, wo uns keiner sieht, wo keiner Beifall klatscht, wo wir mit dir alleine sind, wo du uns siehst, Vater. Hilf uns, die privaten Siege zu erringen, Jesus. Unter der Woche ein Nein zu finden zu Dingen, die nicht okay sind. Ein Ja zu finden zu Dingen, die unserem Fleisch unangenehm sind, Herr. Und ich danke dir, dass du Großartiges vorhast, Herr. Dass ich spüre, Herr, dass du viele von uns eine ganz neue Dimension des Seins mit dir bringen wirst, Vater. Dass Heilung in deinen Händen ist, Vater. Dass Herrlichkeit da ist für uns alle. Und du hast für uns alle mehr als genug, Vater. Herr, wir wollen uns abwenden von diesem ganzen komischen Kram, von Abkürzungen, von Psych-Ups und Hype-Ups und Shortcuts. Wir wollen diese Dinge nicht mehr, Vater. Gib uns die Kraft, mit dir in Prozesse zu gehen, Herr, und darin zu bleiben, unter deiner Hand. Wie wir in diesem einen Lied singen, Refiner's Fire, Vater, dass dein schmelzendes Feuer uns läutert, Herr. Und wir wollen da gerne aushalten drunter. Und du gibst uns die Kraft dazu. Auch wenn es hart wird, wenn es weh tut, Vater, du hilfst uns. Und wenn wir hinfallen, dann hilfst du uns wieder aufzustehen. Und wenn wir weglaufen, dann fängst du uns ein, Vater. Weil wir können vor dir nicht mehr davonlaufen. Wie David gesagt hat, wenn ich in den äußersten Ende der Erde fliehe, so bist du immer noch dort. Wenn ich in den Abgrund der Hölle gehe, so findet deine Hand mich dort. Danke, dass du uns liebst, Vater. Danke, dass dein Wort sagt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es vollenden. Bis an den Tag seines Kommens. Herr, wir spüren, dass du bald kommen wirst, dass deine Zeit nahe ist, Herr. Vater, wir wollen bereit sein. Wir wollen bereit sein, Vater. Wir wollen noch einmal leben, Herr, dass unser Land erschüttert wird vom Evangelium. Und wir wollen dazu bereit sein, Vater. Wir wollen Menschen sein, die auf andere Menschen Eindruck machen. Wir wollen keine religiösen Fakies sein, keine Lachnummern sein, Vater. Herr, wir wollen Menschen sein, die andere Menschen sehen und bewundern. Die andere Menschen sehen und sagen, hey, der hat was, die hat was, da ist was dran. Unser Leben, Vater, soll einhergehen mit dem, was wir sagen. Wir wollen das gerne sehen, Jesus. Und danke, dass wir dafür nicht ultra vollkommen sein müssen. Danke, dass wir auch schwach sein dürfen, denn wenn wir schwach sind, sind wir stark. Danke, dass auch gerade Schwäche, Herr, deine Gnade aufs Spielfeld bringt und den Menschen zeigt, dass sie einem erbarmenden und liebenden Gott dienen. Aber wir wollen die Schwäche nicht als, ja, als Wappen vor uns hertragen, Vater, und sie als ein frommes Schild schützen, Herr. Wir wollen rauskommen daraus. So dienen uns jetzt, Heiliger Geist. Mach unser Herzen weich, wenn wir von hier gehen. Lass unser Herz nicht hart sein. Lass das Wort tief an uns rankommen, Vater. Segen jetzt alle, die schon vielleicht mitten in Prozessen des Zerbruchs drin sind, Vater, dass wir heute Abend neue Wände durchbrochen haben, eine größere Schau bekommen haben, Herr. Weiter ins Tal hineingucken, Herr. Und du wirst Erfolg haben mit uns, Vater. Dafür danken wir dir. So segen jetzt die Woche, die vor uns liegt. Gib uns in allem Kraft, Vater, deinen Namen Ehre zu machen, dich zu verherrlichen. Lass uns deinen Segen erfahren, allen Dingen, die wir brauchen, Herr. Sei der Herr über alle Ängste, die wir haben, Vater, und vertreibe sie. Lass uns voller Mut und Zuversicht in diese Woche gehen. Wir segnen die Stadt, in der wir leben, die Region, in der wir sind, Vater. Dass du sie erhebst vor dir, dass du sie herrlich machst vor dir. Vater, dass Karlsruhe Erweckung sehen wird. Dass Karlsruhe ein Ort wird, an dem deine Ruhe spürbar wird, Vater. Ein Ort, an dem du selber ruhen wirst, Jesus. Und wir sind die Tempel, in denen du leben möchtest. Vater, und wir wollen alle dazu beitragen, Herr, dass deine Herrlichkeit an uns sichtbar wird. Wir segnen die Kirchen dieser Stadt, Herr, dass sie Aufbrüche und Erweckungen erleben, Vater. Jede Gemeinde, jede Kirche, Herr, deine Herrlichkeit Einzug hält in dein Leib. Wir segnen die Bürgermeister, die Politiker, die verantwortlich mit Weisheit, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, Vater. Wir beten, dass dein Wille geschieht im Rathaus, Vater, und in allen Behörden. Wir danken dir für unsere Stadt, Herr, das ist eine schöne Stadt, das ist ein schöner Ort zum Leben, dass du uns hier sein lässt, Vater. Und wir wollen die Verantwortung für diese Stadt wahrnehmen. In Jesu Namen beten wir und danken dir. Amen. Amen, Jesus. Amen. Halleluja.